So, ich bin also da, ja. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Die nächsten anderthalb Stunden gehören mir. Aber nicht einschlafen, ja? Okay. Familienbedingt bin ich in den letzten 4 Jahren öfters nach Coburg gekommen. Ein schönes Städtchen mit einer tollen Feste und einem sehr schön umbauten Marktplatz. Und besonders an dieser Stelle, da findet der Weihnachtsmarkt statt und der ist absolut sehenswert und besuchenswert. Und das ist aber noch nicht alles, was es da zu sehen gibt. Interessant ist auch die Moritzkirche. Ihr Namen hat sie vom vorreformatorischen Stadtheiligen Sankt Mauritius, den auch der Mohrenkopf im bekannten Coburger Stadtwappen darstellt. Aber weshalb erwähne ich diese Kirche? Weil nämlich im Eingangstorportal Adam und Eva als Statuetten gezeigt werden. Und diese Darstellung ist durch ein Detail schon etwas Besonderes. Wem fällt es auf? Ja, genau, die 2 Äpfel. Adam und Eva halten jeweils einen Apfel in der Hand. Und eingefleischte Franken behaupten ja, das wären Klöß. Ja, und diese Statuetten, die geben das fränkische Maß eines Klosses an. So wie man an alten Rathäusern oftmals so das Maß einer Elle findet, die dort gegolten hat. Ja? Also, Klöße. Aber lassen wir uns mal und wenden uns wieder den 2 Äpfeln zu. Und ich muss zugeben, auch ich bin ins Grübeln gekommen, ob der Bibeltext vom Sündenfall in 1. Mose 3, 1 bis 19 von einem oder von 2 Äpfeln redet. Traditionell spricht man ja immer nur von einem Apfel, der gegessen wurde. Und mehr noch, waren es überhaupt Äpfel? Oder war es überhaupt eine ganz andere Frucht? Und da Grübeln in diesem Fall nichts hilft, lesen wir doch mal den Bibeltext. Ich lese nach der Luther-Übersetzung von 84. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Und da sprach die Schlange zu dem Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu dem Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Nun, die zweite Frage können wir schon mal beantworten. Der Text spricht nur von Frucht, nicht von Apfel. Tatsächlich wurde in einer noch älteren und auch später immer wiederkehrenden Aschera-Tradition von Granatäpfeln gesprochen. Also nicht unsere hier allseits beliebten Äpfel. Und was ist jetzt aber mit der ersten Frage? War es eine oder waren es zwei Früchte? Der Text sagt im Vers 6, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Der Text gibt also leider keine eindeutige Antwort. Eva könnte dem Adam sowohl die angebissene als auch eine weitere Frucht vom Baum gegeben haben. Insofern sind also die Statuetten hier an St. Moritz in Coburg nicht verkehrt. Sie interpretieren nur nicht traditionell. Verlassen wir aber jetzt Coburg und diese Adam- und Eva-Darstellung und wenden uns dem Bibeltext zu. Er hat uns nämlich eine ganze Menge mitzuteilen. Und ich habe mal wieder drei Hauptpunkte gemacht. Erstens, und das Böse gibt es doch. Der Wolf im Schafspelz, eine sehr treffende Darstellung des Bösen. Und ich habe bewusst diese eher heitere Darstellung gewählt, weil es nämlich auch gleich der beste Weg zeigt, damit umzugehen, nämlich mit Spott und Humor. Vor vielen Jahren, als ich hauptamtlicher Jugendleiter war, hatte ich auch in einer 5. und einer 9. Hauptschulklasse Religionsunterricht zu geben. Die 5. war ja ganz angenehm und die Kinder haben wirklich toll mitgemacht. Aber die 9. Hauptschule, ja, die war dann schon jedes Mal ein Abenteuer für sich. Aber da stand dann auch einmal die Frage nach dem Bösen im Lehrplan. Und das wurde dann ausnahmsweise auch mal keine chaotische Unterrichtsstunde. Und begonnen habe ich diesen Unterricht damit, mit einer Münze. Jede Münze oder Medaille hat zwei Seiten, Kopf oder Zahl. Gut oder böse. Auf der einen Seite gibt es Gott, er steht natürlich für das Gute, für die Schöpfung, für die Erhaltung, für die Führung, für die Vergebung, für die Liebe. Gott ist die Liebe, wie der Prophet Johannes sagt. Aber wo es das Gute gibt, da muss es eben auch das Böse geben. Und dafür steht die andere Seite. Sie verkehrt alles ins Gegenteil. Aus Schöpfung und Erhaltung wird Vernichtung. Aus Führung wird Verführung. Aus Vergebung und Liebe wird Hass. Spende ich jetzt mal. Woher kommt das Böse? Die Bibel und insbesondere einige apokryphe Schriften erklären das Böse, den Teufel, als einen Engel, der sich von Gott abgewandt hat und nun wieder ihn streitet. An anderer Stelle, auch in der Genesis, an Kapitel 6, Vers 5, wird gesagt, dass das Böse in unseren Herzen wohnt. Es wartet immer nur darauf, losgelassen zu werden. Und wir Menschen sind leider nur allzu bereit, es loszulassen. Und ich kann beiden Erklärungen etwas abgewinnen. weil sich nach meiner Erfahrung das Böse durchaus in beiderlei Gestalt zeigen kann. Sehen wir uns das mal genauer an. Abgesehen davon, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er uns auch eine Ausstattung gegeben. Nämlich unter anderem den freien Willen. Wir hängen nicht wie Marionetten an den Fäden Gottes und zappeln nur so, wie es ihm gefällt. Gott gibt uns die Freiheit zur Entscheidung. Tun wir dies oder tun wir das? Gehen wir hierhin oder gehen wir dorthin? Und das gibt uns eine schier unbegrenzte Freiheit, unser gemeinsames und unser eigenes Leben zu gestalten. Doch gleichzeitig ist dieser freie Wille auch ein riesiges Einfallstor für das Böse. Denn jeder neue Tag ist eine neue Herausforderung für uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und je höher wir in der Hierarchie steigen, umso schwerwiegender sind die Folgen von Fehlentscheidungen für alle. Aber auch persönliche Fehlentscheidungen können zu einer Katastrophe führen. Und diese Fehlentscheidungen, die halte ich für vom Bösen inspiriert. Das erklärt eine ganze Menge Schaden und Unrecht in dieser Welt und führt uns immer wieder vor Augen, dass diese Welt insgesamt auf dem absteigenden Ast ist. Doch erklärt das beileibe nicht alles, was um uns herum geschieht. Wie ist das mit den körperlichen und geistigen Krankheiten, mit Unfällen, mit Naturkatastrophen oder mit Dingen, die uns aus dem Weltall bedrohen? Wir Menschen sind sicherlich an vielen, aber nicht an allem schuld. Das Böse greift meiner Meinung nach auch aktiv in unser Leben und unser Schicksal ein. Ja, entgegen vielen modernen psychologischen und oftmals auch theologischen Meinungen bin ich überzeugt davon, dass es tatsächlich den Bösen, und nennen wir ihn ruhig mal bei seinen vielen Namen, den Luzifer, den Teufel, den Antichristen, dass es den gibt. Sicherlich nicht in der volkstümlichen Darstellung mit Hörnern und Ziegenfüßen, denn die sind auch älteren Mythologien entliehen. Entscheidend für mich ist, für diese Aussage, dabei die Versuchungsgeschichte von Jesu, wie sie uns in Matthäus 4, 1-11 berichtet wird, und in der der Teufel ja tatsächlich auf und Jesus gegenübertritt. Wichtiger als diese Frage und die nach seiner Gestalt ist aber die nach seinem Wirken. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und was wäre dazu besser geeignet als die Tagespresse in dieser Woche? Entscheide dabei selbst, ob es von uns hausgemacht ist oder vom Bösen inspiriert oder zumindest beeinflusst wurde. Fränkische Landeszeitung vom 8.8. Zeitungsausschnitt. Waffe im Darknet bestellt. Ein 18-jähriger Unterfranke ist in Haßfurt bei dem Versuch festgenommen worden, im anonymen Teil des Internets eine Maschinenpistole zu kaufen. $1,700 hatte der Haßfurter bereits an den Verkäufer bezahlt. Mitarbeiter der Cybercrime-Abteilung der Polizei in Bamberg haben ihn entlarvt. Was bewegt einen Menschen, sich so eine Waffe zu besorgen? Und welche Absichten hatte er damit? Nochmals die Fränkische Landeszeitung vom 7.8. Kampf ums Mittelmeer. Die Arbeit von Hilfsorganisationen, die im Mittelmeer Bootsflüchtlinge retten, wird immer schwieriger, weil rechte Aktivisten, die auch mit einem Boot unterwegs sind, sie bei der italienischen Justiz anschwärzen. Dadurch werden Boote der Organisationen in Häfen festgesetzt und können so keine Schiffbrüchigen mehr retten. Man vermutet sogar, dass die Rechten die Hilfsorganisationen infiltrieren, um so Schiffspositionen zu erfahren. Hier geht es um Menschenleben, das wichtigste Gut von allen. Wie krank müssen Menschen sein, die die Rettung von Leben verhindern? Das Mittelmeer, unser beliebtestes Bademeer, wird zum Totenmeer. Und als drittes ein Bericht von der Website T-Online basierend auf einem DBA-Bericht vom 9.8., wurde auch bei den Fürbitten schon erwähnt. Angst vor Atomkrieg mit Nordkorea. Weiß Trump eigentlich, was er tut? Mit Feuer, Wut und Macht wie er gegen einen grenzenlosen Krieg, den Nordkorea führen will, angehen. Mit einer feurigen Warnung erhöht Trump den Druck auf Nordkorea, das seinerseits mit einem Raketenangriff droht. Und dieser neuerliche Schlagabtausch erhöht die Gefahr einer Eskalation durch ein hochriskantes Spiel. Hier brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Die Unvernunft beider Seiten spricht für sich selbst. Hier kann ein Weltbrand entstehen, der uns allen das Leben kosten kann. Hier sehen wir das Böse in verschiedener Art und Weise aktiv gestaltend. Das ist zwar oft spektakulär, aber meist zeigt sich das Böse nicht mit so offensichtlichen und massiven Mitteln. Wenden wir uns deshalb wieder unserem Predigttext zu und untersuchen mal diese unterschwelligen Methoden. Hört nochmals genau auf die Worte des heutigen Textes. Sollte Gott gesagt haben, fragt die Schlange am Anfang des Dialogs. Natürlich hat Gott gesagt, ich zitiere mal 1. Mose 2, 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Eine ganz klare Ansage. Da gibt es keinen Freiraum für Interpretationen. Und doch eröffnet das Böse einen vermeintlichen Freiraum durch die Worte, sollte Gott gesagt haben. Sollte. Eva grübelt. Sie kann es ja schließlich nicht nachlesen. So wie wir. Und so diffizil, so hinterhältig und unterschwellig arbeitet das Böse. Es verunsichert uns. Es lässt uns wanken und schließlich umfallen. Das ist seine erste Methode. Als zweites stellt das Böse falsche Behauptungen auf, die es aber dann als Wahrheit darstellt. Verse 4 und 5. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und dabei hat Gott gesagt, nochmals 2, Vers 17, an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Da ist keine Rede von Sein wie Gott oder von Erkenntnis von Gut und Böse. Durch Hinterfragung, Mutmaßung und Interpretation wird die Wahrheit vom Bösen ausgehebelt. Auch das verunsichert uns, eröffnet unseren Gelüsten Freiraum und verführt uns letztlich. Als drittes verführt er uns auch, selbst dazu bestehende Regeln, Gesetze oder Gebote zu verschärfen. Eva sagt im Vers 3, von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Rühret sie auch nicht an. Das hat Gott nie gesagt. Das ist Evas Verschärfung des Gebots. Sind uns Gebote im Allgemeinen schon zuwider, so weiß er, der Böse, dass diese Verschärfungen von ihnen uns nur noch mehr dazu provozieren, sie zu missachten, weil sie uns unerträglich erscheinen. Eva biss schließlich in die Frucht und Adam auch. Und als letztes, wie sollte es auch anders sein? Er lockt mit Macht und Besitz. Ihr werdet sein wie Gott, Vers 5. Und das ist oft der Kern unseres Strebens. Wir wollen etwas sein oder etwas besitzen. Wir wollen Macht über andere haben. Das Streben nach Macht und Geld treibt uns an. Und leider allzu vielen ist dabei jedes Mittel recht, um das zu erreichen. Als wenn uns das am letzten Ende irgendetwas helfen könnte. Jetzt mache ich aber Schluss mit diesem unerfreulichen Thema. Ich habe dem nämlich schon viel zu viel Raum eingeräumt. Doch leider ist es auch immer mal wieder nötig, sich damit zu befassen, um sich wieder für die Mittel und das Wirken des Bösen zu sensibilisieren. Und der Predigttext gibt es ja auch her. Schauen wir also lieber weiter in unseren Predigttext und sehen wir, was weiter geschieht. Ich nenne meinen zweiten Hauptpunkt mal: Adam und Eva, wo seid ihr? Ich lese nochmals ein paar Verse. 3, Vers 7 bis 9. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Wie die Schlange versprochen hatte, den Menschen wurden tatsächlich die Augen aufgetan und sie bekamen Erkenntnis. Aber was erkannten sie als erstes? Nämlich, dass sie nackt waren. Das heißt, sie erkannten sich als Individuen, als Personen, und zwar unterschiedlicher Gestalt. Sie erkannten sich als Mann und Frau. Und jetzt beginnt auch die Entfernung von Gott. Und mit dieser Entfernung kündigen sie auch die Gemeinschaft mit Gott. Denn das war ihr Lebenssinn, weshalb Gott sie und auch uns geschaffen hat. Die Gemeinschaft mit ihm. Und das ist im Grunde unerklärlich, dass Gott den Menschen, die Natur, alles um uns geschaffen hat. Denn Gott braucht eigentlich kein Gegenüber. Aber Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und deshalb hat er uns und die Welt um uns herum geschaffen. Doch wie weit haben sich Adam und Eva, seine Geschöpfe, schon von ihm entfernt? Der mentale Bruch ist bereits getan und jetzt geschieht es auch noch in der Tat. Weil sie ihre Nacktheit erkennen, machen sie sich Schürze aus Blättern und verstecken sich. Sie verstecken sich vor Gott, der sie aus lauter Liebe geschaffen hat und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Auf einmal fürchten sie sich vor ihm und verstecken sich im Unterholz. Diese eine Tat der Menschen, dieser eine Akt der Ungehorsamkeit, nennen wir es ruhig beim Namen, diese eine Sünde zerbricht mit einem Mal die ganze Paradiesgemeinschaft. Das ist, wie wenn ein Blitz dazwischen gefahren wäre. Der Mensch hat die Gemeinschaft mit Gott gebrochen und fortan ist er bestrebt, sich vor Gott zu verstecken und sein eigenes Ding zu machen. Er hat Gott die Gemeinschaft aufgekündigt. Und deshalb macht mich auch diese eine Frage Gottes so betroffen. Adam, wo bist du? Und wenn man jetzt noch weiß, dass Adama nichts anderes als Mensch heißt, wird es vollends klar. Gott ruft nicht nur den Adam, sondern er ruft alle Menschen. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wie weit haben wir Menschen uns von Gott entfernt? Wo verstecken wir uns überall? Wir verstecken uns unter anderem hinter Philosophien und anderen uns wohlgefälligeren Religionen, damit wir uns nicht mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten und unserer eigenen Schuld auseinandersetzen müssen. Es ist ja so viel einfacher, einem selbstgemachten Gott nach irgendwelchen Regeln zu dienen und dann zu glauben, das reiche, um wieder ins Paradies oder wo auch immer hinzukommen. Wir verstecken uns zum Beispiel hinter unserer Technologie und der Machbarkeit aller Dinge. Es gibt Momente, wo uns tatsächlich alles machbar erscheint. Einen Schöpfergott braucht es da nicht mehr. Wir schaffen das irgendwann und irgendwie schon selbst. Wir brauchen das Paradies nicht mehr. Wir bauen unser eigenes. Und unser Leben scheint ja auch ohne Gott zu funktionieren. Gott wird nur noch in Extremsituationen gebraucht und angerufen. Gott dient uns oft nur noch als Gegenüber für unsere Vorwürfe und die ungelösten Fragen. Da, wo wir selbst an Grenzen stoßen, da rufen wir nach Gott und erwarten dann auch noch, dass er sofort einspringt und zur Hilfe eilt. Wie vermessen sind wir doch. Und dennoch, das Thema Gott lässt uns nicht los. Und es wird uns auch niemals loslassen. In unserem tiefen Inneren haben wir ein unendliches Verlangen nach Gottes Gegenüber und seiner Nähe. Und deshalb stehe ich hier und rede darüber. Und deshalb kommen wir auch Sonntag für Sonntag zusammen, um diese Gemeinschaft mit ihm zu suchen und zu finden. Und deshalb auch meine letzte ganz persönliche Frage. Wie weit hast du dich von Gott entfernt? Und auch an mich selbst. Wie weit habe ich mich von Gott entfernt? Wenn ich ehrlich vor mir selber bin, dann dürfte ich heute eigentlich gar nicht hier stehen. Denn auch ich kenne Zeiten, wo man sich Gott gar nicht so nahe fühlt. Trotzdem man sich als gläubiger Christ ansieht. Und so eine Phase habe ich im Moment auch gerade. Irgendwie, vermutlich durch die Lebensumstände, bin ich einfach aus der Nähe Gottes davongeschlichen. Ich fühle mich deshalb im Moment auch eher als einer, der sich lieber verstecken möchte. Und trotzdem stehe ich heute hier vor euch und rede von Gott, weil ich auch diese anderen Zeiten kenne, wo ich große Gottesnähe erlebte. Damals, nach der Bekehrung zum Beispiel, wo ich auf einen Hügel gefahren bin und mich Gott so unendlich nahe gefühlt habe. Und ich weiß auch, dass es wieder anders werden wird, wenn ich nur nicht loslasse. Der Pfarrer damals hat mir gesagt, das Wichtigste ist, treu zu bleiben. Und dabei waren die letzten Jahre eigentlich eine Phase des stabilen Glaubens bei mir. Und ich hatte das Gefühl, es endlich erreicht zu haben. Den gleichmäßigen, guten Glauben. Das war wohl ein Irrtum. Nach diesem Bekenntnis von mir, wo stehst du gerade? Bist du gerade auch mit mir eher in einer Talsohle? Oder hast du gerade einen Glaubensberg erstiegen und fühlst dich ganz oben? Aber egal, wie weit entfernt oder wie nahe wir uns Gott fühlen, Gott ist uns immer gleich nah. Es ist nur unser Gefühl, das uns diese Nähe oder Ferne vorgaukelt. Gott ist uns immer gleich nah. Das hat er uns verheißen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bei ihm gibt es keine größere oder kleinere Distanz. Erstens, er ist uns immer gleich nahe. Und deshalb kann ich auch hier stehen. Egal, wie nahe ich mich ihm wähne. Und deshalb brauchen wir alle auch keine Angst haben, dass wir Gott jemals verlieren könnten. Denn er wird uns nicht verlieren. Was uns dabei auch hilft, ist die vorhin erwähnte tiefe innere Sehnsucht nach ihm. Und damit auch nach diesem früheren Paradieszustand. Und das bringt mich nun zu meinem dritten Hauptpunkt. Das wäre es gewesen, wenn... Das vorgegebene Predigtthema heute. Ein schönes Bild, nicht? Eine wunderbare Landschaft. Das kommt doch unserer Paradiesvorstellung ziemlich nahe, oder? Meiner jedenfalls schon. Wie stellt ihr euch denn das Paradies vor? Maler hat es ja schon genügend gegeben, die ihre Vorstellung vom Paradies auf die Leinwand gebracht haben. Wie würdet ihr das Paradies malen? Also ich würde tatsächlich wie hier zuerst sehr viel unberührte, wasserreiche Landschaft malen. Denn Wasser bedeutet Leben. Die Pflanzen würden auch vielerlei Früchte tragen, von denen man leben kann. Und ich würde auch viele Tiere malen und Vögel am Himmel. Und die Tiere würden auch nicht übereinander herfallen, sondern friedlich miteinander leben. Der Löwe neben dem Lamm. Mord und Totschlag hätten keinen Platz auf meinem Bild. Und mein Bild würde Wärme ausstrahlen. Eine Sonne, die wärmt und Licht bringt. und die die Erde nicht verbrennt und alles verdorren lässt. Kurzum, ich würde einen perfekten Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze malen, der keinerlei Bedürfnisse entstehen lässt und nur tiefe Freude und Zufriedenheit bringt. Ach ja, das wär's doch wirklich gewesen, wenn wir heute noch in diesem Paradies leben könnten. Es gäbe keine Kriege, keinen Hunger, keine Krankheiten, keinen Streit, keinen Ärger und so weiter, nicht mal den Tod. Alles wäre in Fülle vorhanden und wir bräuchten uns um nichts Sorgen machen. Und wir wären in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Das ist aber leider nicht. Das haben Adam und Eva vergeigt. Das haben wir auch selber vergeigt. Mit unserer Schuld. Sie haben sich nicht an Gottes Gebote gehalten und wir tun es genauso wenig wie sie. Auch wir naschen allzu gern von den verbotenen Früchten. Und das ist die Konsequenz. Ich lese nochmals die letzten Verse des Textes. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allem Tieren auf dem Felde. Auf deine Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst und ermühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und bis du wieder zur Erde werdest, wovon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Adam und Eva haben die Strafe erhalten und mit ihnen auch wir. Sie wurden aus dem Paradies vertrieben und seitdem ist das Paradies für uns verschlossen. Es ist nur ein Gemälde, eine Wunschvorstellung von einem Idealzustand, mehr nicht. Vorbei der Unschuldszustand und die totale Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer. Und jetzt haben wir all das Schlechte und Böse in unserer Realität, das wir uns so gerne wegwünschen wollten. Jetzt fällt der Löwe über das Lamm her und frisst es. Jetzt fallen wir übereinander her und bringen uns in jeder erdenklichen Weise um. Nicht nur in Worten, auch in Taten. Wir haben das Paradies verloren und verlieren es täglich noch. Und am Ende verlieren wir noch auch unser Leben. Denn das ist der Sünde Sold. Doch haben wir das Paradies wirklich verloren? Endgültig verloren? Ja, gibt es denn überhaupt keinen Hoffnungsschimmer für uns? Doch, tatsächlich gibt es in unserem Predigttext einen fast zu überlesenden Hoffnungsschimmer. Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der soll dir den Kopf zertreten. Dieser Nachkomme, von dem hier die Rede ist, wurde seit frühester jüdischer Zeit als der Messias verstanden. Und wir Christen sehen in Jesus Christus diesen Nachkommen, diesen Messias. Obwohl Gott Adam und Eva vertrieben und bestraft hat, hat er niemals aufgehört, sie zu lieben. Er hat niemals aufgehört, uns zu lieben. Und deshalb ist er immer in unserer Nähe. Seine Liebe zu uns war es schließlich, die ihn dazu brachte, diese, unsere Schuld, auf sich selbst zu nehmen. In Jesus Christus, seinem Sohn, dem verheißenen Messias, hat er das getan. Und sich selbst für uns kreuzigen lassen. Und damit ist die Schuld von Adam und Eva und von jedem, der das gern annehmen mag, vollständig abgetragen. Es liegt allein an dir, es jetzt anzunehmen. Und durch diesen Opfertod Jesu und seine Auferstehung können wir jetzt auch wieder in vollkommener Gemeinschaft mit Gott sein. Der Tod hat keine Wirksamkeit mehr in unserem Leben. Wir werden durch ihn, den Opfertod, auch wieder bei Gott sein, vollkommen bei Gott sein, sein bei Gott. Und da wird uns dann nichts mehr fehlen. Das wird mehr sein als das Paradies. Das glaube ich von Herzen. Und statt das wäre es gewesen, sollten wir also sagen, das wird es sein. Amen.